30.07.24, Israel im Krieg, Tag 298. Vorgestern war ich noch auf dem Israel-Tag in Fürth, von dem ich in der letzten Folge berichtet habe. Ich hoffe, ihr habt fleißig zugehört. Gestern habe ich mir dann ein paar Stunden Freizeit gegönnt. Und zwar auch im Frankenland. Bin ein bisschen shoppen gegangen, bin durch die Supermärkte, durch die Einkaufszentren und wurde auch prompt erkannt. Und zwar von einer älteren Dame, um die vielleicht 75, einer deutschen älteren Dame, die mich angeguckt hat, auf mich zugekommen ist und etwas sagen wollte. Und nicht ganz wusste, wie ich heiße. Und dann gesagt hat, kann es sein, dass ich Sie auf dem gestrigen Jerusalem-Tag gesehen habe? Dann habe ich gesagt, ja, Sie haben mich auf dem gestrigen Israel-Tag gesehen. Wie kann ich Ihnen denn weiterhelfen? Und dann hat sie gesagt, hätten Sie denn ein paar Minuten für mich? Ich habe so ein Anliegen, was ich gerne loswerden würde. Dann habe ich gesagt, naja, ich bin im Urlaub, ich bin beim Shoppen, aber wenn es kurz geht, sehr gerne. Sie wusste meinen Namen nicht ganz, aber sie hat mich auf der Bühne sprechen gehört. Auf der Bühne hat sie mich auch sprechen gehört, nicht nur über die positiven Dinge natürlich, sondern auch über die Schreihälse draußen vor dem Saal, die unter anderem auch Intifada und From the River und Ähnliches da von sich gegeben haben natürlich, wie wir sie kennen und mich persönlich natürlich auch beim Namen genannt haben. Auch die habe ich natürlich erwähnt während meiner kurzen Ansprache. Und die ältere Dame im Shopping Mall hat dann gesagt, ich will Ihnen gerne sagen, dass ich Israel und den Juden sehr positiv zugeneigt bin. Ich habe sogar Mitglieder Familienmitglieder, die mit Israel verbunden sind. Und dann wusste ich schon, bald kommt was. Ja? Wer so anfängt, in der Regel mit ich habe jüdische Freunde oder ich stehe hinter den Juden oder ich bin gegen dies und jenes, dann kommt irgendwann früher oder später das dicke Aber. Und ja, es kam. Da hat sie mir gesagt, aber ich wollte Ihnen sagen, das, was Sie gestern gesagt haben mit denen da draußen, das finde ich nicht in Ordnung. Das finde ich nicht in Ordnung, weil Sie sagen, Sie fühlen sich auf der richtigen Seite, auf der guten Seite, auf der richtigen Seite der Medaille und die da draußen sind auf der falschen Seite der Medaille, sind hasszerfressen, sind am Pöbeln, sind aggressiv und mit denen kann man keinen Dialog führen. Mit denen kann man keine Brücken bauen. Und sie sagt, dass ich nicht okay bin, dass Ariel Sharosh Shalikar, dass ich nicht okay bin, wenn ich das so sage. Daraufhin habe ich ihr gesagt, naja, ich kenne das Klientel vor der Tür. Ich habe mit diesem Klientel nicht seit Monaten, sondern seit Jahrzehnten zu tun. Ich weiß, wovon ich rede, wenn ich von Team 2 spreche. Mit diesen Menschen kann man keine Brücken bauen, nicht weil ich nicht gerne Brücken bauen würde, sondern weil sie absolut, aber absolut kein Interesse an Brücken haben mit Israel oder Israelis und im Regelfall auch nicht mit Juden. Und daraufhin hat sie gesagt, ja, aber das geht doch nicht, so kommen wir doch nicht Frieden näher, man muss doch im Gespräch bleiben und bla bla bla. Dann habe ich gesagt, wissen Sie was, dürfte ich Ihnen mal eine Frage stellen jetzt? Und dann hat sie mich mit großen Augen angeguckt und gesagt, ja, okay. Dann habe ich gesagt, sagen Sie mal, damals, 1940, hätten die Alliierten auch Dialog weiterführen müssen mit Hitler? Hätte man da auch irgendwie auf Dialog setzen müssen? Waren da auch alle irgendwie gleich? Gab es da auch irgendwie keinen Täter und keine Opfer, sondern man kann alle irgendwie auf ein Level setzen. Und wenn man nur lang genug miteinander redet, dann wird das schon irgendwie funktionieren. Was meinen Sie? Und dann hat sie gesagt, das ist doch was komplett anderes. Ja, das kann man doch nicht vergleichen. Die Hamas und die Palästinenser, das sind doch zwei ganz verschiedene Dinge. Und daraufhin habe ich ihr gesagt, werte Dame, Sie täuschen sich. Genauso wie Hitler damals von den Deutschen gewählt wurde. Genauso haben im Gazastreifen die Palästinenser 2006 die Hamas gewählt. Und in dem Sinne ist das ihre gewählte Führung. Genauso wie damals Hitler die gewählte Führung der Deutschen war. Also kann man hier schon Parallelen ziehen. Dann habe ich sie gefragt, ob sie mich verstehen würde. Und sie hat mich empört angeguckt, hat mit ihrem Kopf geschüttelt und ist weggegangen. Das ist gestern passiert. Und da frage ich mich, was diese Frau, wie diese Frau, diese ältere Dame, Jahrgang wahrscheinlich um die, ich gehe von 45 bis 50 aus, was sie, wie sie die Vergangenheit verarbeitet hat, dass sie nicht verstehen will, was ich versucht habe, ihr zu sagen. Heute früh hatte ich ein Interview auf Welt TV. Der ein oder andere von euch hat es vielleicht gesehen, hat sich in erster Linie um die Türkei, um natürlich, was Erdogan von sich gibt, gedreht. Darum ging es und auch, ob es in Ordnung sei, dass im Endeffekt auf die Drohkulisse, die Erdogan aufgebaut hat, im Endeffekt die israelische Seite, allen voran mit dem Außenminister Israel Katz, mit dem ich auch jahrelang eng als Berater, als enger Berater, eng mit ihm zusammengearbeitet habe in den letzten Jahren, ob es okay ist, dass er im Endeffekt zurückschießt und auch droht. Wie hat Außenminister Israel Katz gedroht? Er hat ein Foto gepostet von Saddam Hussein und von Erdogan und hat Erdogan geschrieben, vergiss nicht, wie Saddam Hussein geendet ist, wie er zu seinem Ende gekommen ist. Das ist eine ganz klare Anspielung, dass diese Diktatoren, diese Wahnsinnigen im Nahen Osten früher oder später auf irgendeine Weise natürlich von uns gehen werden. Und Erdogan hängt sich definitiv zu weit aus dem Fenster. Weil wenn wir ehrlich sind und uns das anschauen, ist die Türkei in den letzten Jahren ein absolut kolonialistisches, imperialistisches, ein imperialistischer Staat geworden. Und das als NATO-Mitglied. Warum ist er ein kolonialistischer, imperialistischer Staat geworden, die Türkei? Weil er in Libyen einmarschiert ist, in Bergkarabach einmarschiert ist, in Syrien und im Norden Iraks einmarschiert ist und tagtäglich Menschen tötet. Auch im Osten der Türkei. Und das ist die Realität, die mittlerweile, wenn man den Blick auf die Türkei wirft, wie gesagt, Türkei ist eigentlich nicht Kriegspartei, ja, also keine direkte Kriegspartei, weil wir haben genug Kriegsparteien, die seit dem 7. Oktober Israel angreifen. Aber was die Türkei, allen voran natürlich der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, seit dem 7. Oktober macht und das täglich, ist gegen Israel, gegen die Juden Stimmung zu machen. Auf übelste Weise. Und jetzt in den letzten Tagen hat er sich so weit aus dem Fenster gehangen, dass Israel fordert, dass man die Türkei aus der NATO schmeißt. Und das ist leider der Tiefpunkt in den Beziehungen zwischen Israel und der Türkei. Nicht, weil Israel es wollte, sondern weil Erdogan es wollte und will. Und das, obwohl, ihr könnt euch vielleicht an die Erdbebenkatastrophe erinnern, vor ein, zwei Jahren in der Türkei, eine der zwei Hauptdelegationen, eine der zwei größten Rettungsdelegationen, die aus der gesamten Welt in die Türkei gekommen sind, um dort Menschenleben zu retten, Eine der zwei größten Delegationen kam aus Israel. Die größte Delegation, Rettungskräfte, kam aus Aserbaidschan. Und wie ihr wisst, sind die Aseris auch Türken von ihrer Ethnie, also in dem Sinne eine Art Brudervolk. Und an zweiter Stelle als Rettungskräfte, die Masse an Rettungskräfte, die Israel entsandt hat, kein anderes Land auf der Welt hat so viel Rettungshilfe geschickt wie Israel. Ausgenommen Aserbaidschan, wie gesagt. Und der Dank dafür ist, dass Erdogan seit dem 7.10. zu 100% sich zur Hamas, zur Hezbollah, zu den Terrormilizen um uns herum bekennt, ihnen den Rücken stärkt und Israel jeden Tag in den Rücken sticht. Und wie gesagt, das tut die Türkei auch als NATO-Mitglied. Und hier ist die Frage, wie NATO darauf reagieren wird. Hier ist die Frage, wie auch Deutschland reagieren wird. Und wenn ihr mich fragt, solange die Türkei nur redet, beziehungsweise solange Erdogan nur Worte und keine Taten auf die Worte folgen lässt, wird man wahrscheinlich wieder Schwamm drüber sagen und abwarten. Während man abwartet, wird die Meute, werden Massen an Menschen aufgehetzt gegen Israel. Jeden Tag. Und mit all diesen Menschen im Endeffekt, während so viele andere Nationen zuschauen und abwarten und sagen Schwamm drüber, müssen die Juden und der kleine Staat Israel jeden Tag mit dieser Stimmungsmache, die Menschen anstachelt und aufhetzt, müssen wir damit zurechtkommen. In Israel währenddessen wird weiterhin auch diskutiert und natürlich auch alles Mögliche vorbereitet, wie der Staat eigentlich reagieren sollte auf den Mord an 12 Kindern. Ihr könnt euch daran erinnern, am Samstag 12 drusisch-israelische Kinder in Majdal Shams durch eine Rakete der Hezbollah, die aus dem Libanon abgefeuert wurde. Und nicht nur das, sondern allgemein mittlerweile fast 10 Monaten Beschuss aus dem Libanon auf Israel. Die Frage ist, was macht Israel jetzt? Wie sollte man die Situation jetzt, in welche Richtung sollte man jetzt das Boot lenken? Weil ewig kann dieses Ping-Pong-Spiel, dieses tödliche und blutige Ping-Pong-Spiel, was wir Israelis nicht begonnen haben, sondern die Hezbollah, der Libanon, das kann nicht ewig so weitergehen. Derzeit verlassen viele Nicht-Libanesen, darunter sehr viele Europäer, den Libanon und auch Lufthansa hat seine Flüge sowohl in den Libanon als auch nach Israel abgesagt, weil sie natürlich davon ausgehen, dass es in den nächsten Tagen eventuell heißer hergehen wird. Und das ist gut möglich. Wissen, wie gesagt, tue ich es nicht. Und während wir uns alle aufs Wesentliche vorbereiten, und das Wesentliche ist derzeit natürlich der Blick insbesondere Richtung Libanon, Richtung Hezbollah und natürlich auch den Hintermännern des Libanon bzw. der Hezbollah in Teheran und auch andere schiitische Partner-Terrormilizen der Hezbollah im Raum Syrien-Irak, gibt es leider auch Störfaktoren, die einen ablenken, wie zum Beispiel natürlich die Geschehnisse, von denen ihr eventuell gehört habt, in der Haftanstalt Sde Teiman im Süden Israels, wo die Hamas und auch die Hamas-Nuchba-Terroristen gefangen gehalten werden seit dem 7.10. und dort die Militärpolizei einrücken musste, um mehrere israelische Reservisten festzunehmen, die ganz offensichtlich mindestens einen Terroristen in Haft misshandelt haben. Auch wenn wir alle voller Wut sind über die Hamas, über palästinensischen Terror, über die Vergewaltigungen, Entführungen, die Mordanschläge, über all das sind wir alle wütend, auch ich. Doch dürfen wir uns nicht auf ihr Level hinunterbegeben. Das dürfen wir nicht. Und da muss die Justiz durchgreifen. Es kann keine Selbstjustiz geben, auch wenn viele das gerne machen würden, auch wenn viele natürlich Rache Lust haben, dürfen wir uns, wie gesagt, nicht auf ihr Level hinunterbegeben, weil wir ein freier, demokratischer Gesetzesstaat sind, wo das Gesetz, die Dinge, wo die Justiz und eine gewählte Regierung im Endeffekt für die Situation sorgen müssen und nicht jeder einfach mal so machen kann, wie er möchte, weil er irgendeine Rachelust in sich hat. Und auch nationalreligiöse Extremisten, ob das Politiker sind oder Nicht-Politiker, die den Versuch unternehmen, Militärkasernen zu stürmen, auch sie müssen nicht nur davon abgehalten werden, sondern im Endeffekt von der Justiz, vom Staat zur Rechenschaft gezogen werden. Weil Rechte und Radikalrechte sowie Linke und Radikal-Linke und religiöse und radikal-religiöse Demonstranten sind in einer Demokratie natürlich willkommen, genauso auch in Deutschland, Schweiz, Österreich. Aber wenn man das Gesetz versucht, in die eigenen Hände zu nehmen, da muss es ein ganz, ganz klares Stoppschild geben. Und genau das hat Israel jetzt seit gestern gemacht, indem die Militärpolizei vorgerückt ist und dort erste Festnahmen betätigt hat. Und da die Frage natürlich, ob das abschrecken wird oder ob weitere Reservisten in den nächsten Tagen, Wochen auch festgenommen werden. Das sind alles Dinge, die natürlich untersucht werden. Da wollen wir natürlich auch reinen Gewissens sein. Und wenn es da ein paar faule Äpfel gibt, die muss man natürlich dann zur Rechenschaft ziehen. Die müssen eventuell auch hinter Gittern landen, damit wir als Staat und als Armee uns, wie gesagt, aufs Wesentliche konzentrieren. Und das Wesentliche ist, wie gesagt, ein Kampf und ein Krieg gegen Feinde, die überall um uns herum lauern. Wie ich immer gerne sage, sie kommen aus 7 Windrichtungen. Wenn wir kurz nach Gaza schauen, müssen wir eigentlich gar nicht so tief schauen, weil es gibt nicht viel zu berichten. Es gibt tatsächlich nicht viel zu berichten. Dieselben Einsatzorte wie gestern, vorgestern und letzte Woche, Rafah, Khan Yunis, zentraler Gazastreifen, die verschiedenen Divisionen, die dort natürlich im Einsatz sind und genau dasselbe machen wie gestern und vorgestern und vorvorgestern. Und das alles ist eigentlich eine Art Kampfsituation, eine Art Standard-Kampfsituation, wenn ihr so wollt, genauso wie es in Teilen von Samaria im nördlichen Westjordanland der Fall ist, wo wir natürlich in Jenin und Kalkilia und Nablus dort auch jede Nacht und teilweise am Tag auch im Einsatz sind, so auch in diesen Orten im Gazastreifen. Und dieser Kampf ein täglicher und ein nächtlicher Kampf ist, der mittlerweile nicht so viel Informationen eigentlich zutage bringt, weil der Fokus, wie ich vorhin schon gesagt habe und auch in den letzten Wochen immer wieder betont habe, weil der Fokus sich immer stärker auf den Norden Israels beziehungsweise darüber hinaus Richtung Libanon verlegt. Und noch einmal, der Blick nach Libanon ist gleichzeitig auch ein Blick weiter nach Syrien, nach Irak und natürlich in den Iran zum Mullah-Regime in Teheran. Aber mit Blick nach Gaza könnte genau so eine Situation natürlich auch eine Chance sein. Wisst ihr für was? Für einen ordentlichen Geiseldeal. Weil der Fokus nicht mehr auf den Gazastreifen liegt und eventuell das die Hamas als schlechte Neuigkeiten wahrnimmt. Weil solange die Weltöffentlichkeit den Blick auf den Gazastreifen wirft, solange sie mit irgendeiner Propaganda à la All Eyes on Rafah punkten können, solange jeden Tag über Gaza berichtet wird, können sie in ihren Tunneln ausharren und die Geiseln gemütlich weiter dort eventuell schlecht behandeln und festhalten. Doch wenn der Fokus woanders hinwächst und die Kameras nicht mehr so stark nach Gaza schauen, die israelische Armee vor Ort aber weiterhin im Einsatz ist, das könnte die Hamas-Terrorführung unter Druck setzen und eventuell ist diese Ruhe, diese Kameraruhe in und um den Gazastreifen herum, diese relative Ruhe, wie gesagt, im Vergleich zu den letzten Monaten, das könnte eventuell eine Chance für diejenigen sein, die hinter den Kulissen natürlich an einem Geiselabkommen arbeiten Lasst uns alle gemeinsam hoffen, beten, wünschen, dass wir in den nächsten Tagen, Wochen hier endlich positive Nachrichten bekommen über ein Abkommen, was tatsächlich hoffentlich mal in die Wege gerät, oder dass, weil der Fokus auch ein Stück weit weg ist, dass Einsatztruppen dort auch hoffentlich lebendig Geiseln aus den Klauen der Terroristen befreien können. Wenn wir ins Internet schauen, was ich ja auch immer gerne mache, gibt es da einige Dinge, die ich gerne ansprechen möchte. Eine Sache ist, viele natürlich beschweren sich, beklagen sich, wie kann es sein, dass es keine Muslime gibt, keine Menschen aus dem Nahen Osten, die sich auch stark machen gegen die Terroristen, die auch zu Israel stehen, die auch Israels Selbstverteidigungskrieg, Kampf unterstützen, die ganz klar wissen, wer Täter ist und wer Opfer ist. Und ja, es ist manchmal schwer, sie zu finden, aber es gibt sie. Ich möchte euch hiermit auf eine Seite oder einen Account hinweisen auf Twitter oder auf X namens Builders of Mideast. Oder auf Deutsch würde das dann heißen, die Gründer oder die Bauer diejenigen, die etwas bauen, ne, des Mittleren Ostens. Also auf Englisch Builders of Mideast, ein Wort. Und diese Builders of Mideast, wenn ich mich nicht täusche, sind 4 Personen, eine Iranerin, ein Libanese, eine Dame aus Syrien, die in Deutschland lebt, und ein Jemenite, wenn ich mich nicht täusche, der in Schweden lebt. Ein spannendes Quartett, müsst ihr euch angucken. Ich finde das sehr, sehr schön. Ich finde das positiv. Und das sind die Initiativen, die wir brauchen. Das sind die Initiativen, die wir brauchen in der heutigen Zeit, dass immer mehr Menschen aus dem Nahen Osten, genau aus diesen Problemländern, Syrien, Libanon, Iran, Irak, Jemen und natürlich in den palästinensischen Gebieten, dass da mittlerweile auch Menschen sich trauen, sich zusammenzuschließen und den Terror beim Namen zu nennen, islamofaschistischen Terror beim Namen zu nennen, der die eigenen Menschen als Schutzschilde benutzt, der die eigenen Menschen misshandelt und tagtäglich foltert in all diesen Ländern. Und das kann nur ein Ende haben, wenn die Menschen in den eigenen Staaten sich dagegen zur Wehr setzen. Und deshalb Builders of Mideast, schaut euch das an, followt es am besten auch. Ich hoffe, dass ihr daran Spaß haben werdet. Viele haben mir in letzter Zeit geschrieben, wie gut das Gespräch mit Sarah Maria Sander war. Das vor ungefähr einer Woche geführte Gespräch von 40 Minuten ungefähr in Tel Aviv war wirklich ein sehr, sehr informatives Gespräch. Eine junge Dame, die aus Deutschland in Israel im Einsatz das Land bereist hat und auch im Norden Libanons unter Lebensgefahr dort gefilmt hat und versucht hat, auf Deutsch natürlich die Realität dort näher zu bringen, was andere eben nicht machen, was auch Leitmedien teilweise so nicht machen. Jetzt hat aber eine arabisch-deutsche Quarknase namens Ahmad, beziehungsweise auf Instagram nennt er sich Ahmad.neu. Ahmad schreibt man Ahmad.neu, wie neu, N-E-U. Er hat Sarah, wie zuvor andere Frauen, auch jüdische Frauen, die sich persönlich und im Einsatz für Israel einsetzen, gegen Antisemitismus stark machen, die hat er auf widerlichste Weise diffamiert und auf gerissene Weise seine Follower auf Instagram und TikTok aufgerufen, diese Damen zu melden, um ihre Accounts sperren zu lassen. Leider mit Erfolg. Viele von euch, die das Gespräch zwischen mir und der Sarah gehört haben, haben mich in den letzten Tagen angeschrieben, du Ari, was ist denn los? Wo ist das Account von der Sarah? Wieso ist das denn weg? Ja, es ist weg, weil hier dieser Ahmad.neu dazu aufgerufen hat, auf gerissene Weise, auf clevere Weise, hat er tausende seine Follower und er hat nicht wenige Follower leider, hat er aufgerufen, Sarah zu melden. Und das ist natürlich ein harter Schlag für uns alle, für alle im Team 1, weil wir sehr viele Sarahs brauchen, die Mut haben, die sich engagieren, die Einsatz zeigen, um die Realität as is zu zeigen. Und deshalb ist das natürlich ein harter Schlag unter die Gürtellinie und darauf sollten wir, Team 1, reagieren. Und dafür brauche ich euch. Sarah braucht euch. Wir brauchen hier mindestens 1.000 oder 2.000 oder am besten 20.000 von euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die das Account von Ahmad.neu bei Instagram unter die Lupe nehmen lassen. Ich denke, ihr wisst, was ich damit sagen möchte. Das war's für heute. Wir hören uns bald wieder.